Ja, das soll heute unser Thema sein. Gib mir ein bisschen Sicherheit. Silbermond, schon lange Jahre her, hat dieses Lied gesungen und es ist ja wie ein Aufschrei. Ne? Es ist ja etwas, was einen auch nicht ganz unberührt lässt, ne? Wenn da etwas solches gesungen wird und es macht was mit einem, mit mir zumindest. Das soll also unser Thema sein. Und wo rührt es her? Wir predigen Gottes Wort hier, natürlich. Und deshalb zum Einstieg aus dem Teil, mit dem wir uns heute befassen wollen, aus Johannes 10 heraus, nämlich mein Lieblingsvers, den ich da gefunden habe, lautet wie folgt. Das ist Johannes 10, Vers 6, wer es mitlesen mag, mitverfolgen mag. Die Zuhörer verstanden nicht, was er mit ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Das ist mein Lieblingsvers geworden aus diesem Kapitel. Aber genauso ist es mir nämlich gegangen. Ich freue mich ja, dass ich heute hier sein darf und ist seltener der Fall, dass ich dazu beitrage, dass das Durchschnittsalter massiv nach oben gerissen wird und deshalb herzlichen Dank auch für die Einladung, heute hier zu sein. Und es ist wie ein Jungbrunnen für mich förmlich. Und als ich gefragt worden bin, ob ich über Jesu Alltag, das soll ja das Oberthema sein, und die Petra hatte mich angeschrieben und gefragt, ob ich darüber predigen sollte, dann habe ich in meiner Bibel natürlich nachgeschlagen und darüber stand der gute Hirte. Und da geht beim Christen ja sofort was ab, ne? Guter Hirte, da ist man sofort dabei, da ist der Psalm 23 und verschiedenes andere und man denkt, klar, kannst du locker zusagen. Und in der Zeit darauf und danach habe ich dann gedacht, wo hast du dich darauf eingelassen? Aber bevor wir in das Thema so richtig einsteigen, kommt jetzt noch Folgendes. Das ist der Preis. Hier kommt die Frage. Woher stammt folgendes Zitat? Sie sind alle so dumm und ich bin Ihr Chef. Bitte? Nein, Stromberg, nee. Keiner? Okay, Asterix. Zu spät. Wir teilen gleich gerecht. Ja? Also, das wäre der Preis gewesen. Aus dem Asterix. Und da seht ihr ihn, ja? Der Strategus, der da also ganz verzweifelt ist über seine Legionäre und seine Untertanen. Da habe ich mir gedacht, so ein bisschen, was hat dieser Vers, den ich eben vorgelesen habe, davon? Ja? Genauso bin ich mir nämlich vorgekommen. Chef, was willst du von mir? Ich war so ein bisschen verwirrt, ne? Über das ganze Setting, was da in Johannes 10 uns begegnet. Und ich habe mich gefragt, nachdem ich das gelesen habe, ob Jesu Alltag möglicherweise auch davon geprägt war, dass man ihn nicht immer sofort verstanden hat, dass es einen zweiten Anlauf gebraucht hat. Und was ich super finde, Jesus hat diesen zweiten Anlauf gemacht und er macht ihn immer wieder bei mir. Es sind so viele Dinge, die ich nicht verstehe, die ich nicht auf Anhieb begreife, die man vielleicht leicht überliest und beim zweiten und dritten Mal nochmal anders verstehen kann. Und das ist also für mich extrem beruhigend auch, dass ich nicht immer alles sofort verstehen muss und verstehen kann. Aber in Wahrheit geht es heute natürlich nicht nur um diesen einen Vers, sondern um das, was uns da in Johannes 10 berichtet wird. Und das ist ja wie so eine Art Doppelbild. Und da greifen die Dinge so ineinander über und gehen ineinander über, dass man also ein bisschen länger sicherlich braucht, um der ganzen Geschichte hinterherzukommen, was denn da im Einzelnen gemeint ist. Jetzt habe ich keine Netzwerkverbindung und deshalb gerade keine Bibel mehr. Das ist schlecht, aber ich glaube, das kriege ich schnell wieder hergestellt. Ist ja wunderbar, dass wir Technik haben, aber das Gastnetzwerk ist gerade nicht mehr da, aber ich bin ja auch analog unterwegs, von daher, man braucht ja immer seinen Plan B und die Älteren unter uns kennen das noch, das ist Papier und damit kann man also tatsächlich auch umgehen. Wie gesagt, überschrieben ist das hier mit der gute Hirte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Mein Lieblingsvers. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du auf vielfältige Art und Weise zu uns sprichst, Herr. Wir danken dir, guter Heiliger Geist, dass du uns zu Hilfe kommst, dass wir verstehen, dass es Leben wird in unserem Leben, dass es Substanz wird in unserem Leben. Und darum möchte ich dich heute bitten, dass wir dich und dein Wort recht verstehen. Amen. Ja, jetzt hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten zu lesen, weil die Lichtverhältnisse auch ein bisschen anders waren. Aber ich hoffe, wir haben das soweit gut dann aufnehmen können und mitbekommen können. Ich finde den tatsächlich etwas verwirrend, diesen Text. Ich fand den sehr schwer zu verstehen, weil die Bilder, die wechseln so ohne weiteres. Ja, da ist einmal davon die Rede, dass Jesus die Tür ist zum Schafstall. Im nächsten Moment ist Jesus aber der Hirte. Dann geht der Hirte durch die Tür, also geht Jesus jetzt irgendwie selber durch sich durch. Und das fand ich also, wie gesagt, extrem verwirrend und es hat mich ziemlich viel Zeit gekostet und war etwas überrascht davon. Dann habe ich angefangen, die Dinge mal so ein bisschen für mich auseinander zu sortieren. Und ich habe gesagt, was hat das denn mit dem Stall auf sich? Das ist ja ganz am Anfang die Rede davon. Ja? Ein Stall ist in meiner Vorstellungswelt eng. Da ist Gedränge drin. Da ist sicherlich auch warm drin. Aber wenn ich mir einen Schafstall vorstelle, wenn ich mir ein Einzelschaf schon vorstelle und es fängt an zu regnen, dann fängt ein Schaf an zu müffeln. Und wenn ich mir jetzt viele Schafe vorstelle, dann ist, glaube ich, ziemlich schlechte Luft in diesem Stall. Es ist laut. Sicherheit. Gewährt der vielleicht diese Enge möglicherweise? Aber in heutigen Zeiten wissen wir, dass Enge und dicht beieinander stehen nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Also auch das muss nicht unbedingt gegeben sein. Es kann also Infektionsrisiko geben, wenn man so eng beieinander ist. Und Jesus selber spricht das an, dass in diesen Schafstall auch illegal eingedrungen werden kann, dass der Dieb da reinkommen kann, dass gestohlen werden kann. Das ist also die kleine Vorstellungswelt, was den Stall angeht. Dann ist viel später, im zweiten Teil, im Vers 9, die Rede von der Weide. Und die Weide, anders als der Stall, der sehr eng ist, geht die Weide auf. Ja, da haben wir ein freies Feld vor uns. In meiner Vorstellungswelt, ja, leichte Hügel, sanfte Hügel, sattes Gras, herrlicher Sonnenschein. Ihr wisst also ungefähr, was ich mit Weide verbinde. Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Diese Weide sorgt für die Schafe für gute Nahrung, für Bewegungsfreiheit. Allerdings bietet die Weide auch keinen Schutz vor Witterung. Wenn es regnet, regnet es. Und wenn du auf der Straße stehst und es fängt an zu regnen, wirst du nass. Und die Schafe eben auf der Weide genauso. Also nicht eine absolute Sicherheit, nicht eine absolute Freiheit, auch eine gewisse Einschränkung, gewisse Nachteile. Und dann ist weiter davon die Rede von der Tür. Da habe ich mir über die Tür Gedanken gemacht. Eine Tür hat zwei Seiten. Eine Tür schließt einerseits ein, andererseits aber auch aus. Eine Tür gewährt legitimen Zugang zu dem abgeschlossenen Raum. Eine Tür trennt aber auch voneinander. Eine Tür schützt aber auch. Und dass Türen schützen, dass Türen Sicherheit gewähren, das haben wir gesehen in Halle, an dieser Synagoge. Das ist diese Tür, die ja Berühmtheit erlangt hat, ja, dass dieser Terrorist dort nicht eindringen konnte, obwohl er da massiv Gewalt angewendet hat. Und inzwischen ist, glaube ich, diese Originaltür auch Teil eines Denkmals geworden dort in Halle. Also, wir sehen, sie bietet auf jeden Fall Schutz. Und dann taucht ein weiteres Bild auf, also in diesem ganzen Komplex ein weiteres Bild, Jesus als der gute Hirte. Was macht der Hirte? Der Hirte führt. Er führt hin zu der guten Nahrung. Er gibt Orientierung. Der Hirte erkennt Gefahren, die die Schafe vielleicht gar nicht mitkriegen. Da ist auch von dem Wolf die Rede. Und schützt davor, vor diesen Gefahren unter Einsatz seines Lebens. Das sind Aspekte, die ich jetzt da rausgezogen habe für mich. Da ist noch viel mehr drin. Ja, und ich bin ja nicht aufgefordert, eine Predigtreihe zu machen, ist jetzt auch kein Angebot gewesen. Aber das ist sicherlich nicht alles. Ne? Wir werden jetzt uns nur um einen kleineren Aspekt daraus ein bisschen näher drehen können. Nämlich diesen Doppelaspekt, dass Jesus beides gleichzeitig ist. Das sagte ich gerade schon, was mich so am Anfang so verwirrt hat. Einerseits die Tür, andererseits der gute Hirte. Jesus hatte also offensichtlich zwei Ansätze gesucht, zwei verschiedene Herangehensweisen, um seinen Jüngern, seinen Zuhörern nochmal klarzumachen, um was es dabei geht. Und nachdem ich dieses Thema also so zwischen Kopf und Herz so hin und her gewalkt habe, mehrfach gedreht habe, gewendet habe, Gedanken aufgeschrieben habe, verworfen habe und nochmal neu angesetzt habe, ist mir dann eines hängen geblieben, als Begriff, als Oberbegriff, und das war eben dieser Begriff der Sicherheit. Viele von uns kennen die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das ist also eine Bedürfnispyramide, die aufbaut nach Maslow eben, welche vorrangigen Bedürfnisse da sind und eine gewisse Priorisierung in unserem Leben erfahren. Da sind erstmal die physiologischen Bedürfnisse, ja, dass wir also Essen und Trinken haben, also die Grundbedürfnisse, von denen wir dann auch sprechen. Und direkt auf Platz 2 kommt das Sicherheitsbedürfnis, was der Mensch in sich trägt. Und das sehen wir auch an vielen Beispielen in der Politik, an vielen Beispielen aus unserem tagtäglichen Leben. Es gibt die OSZE. Da ist gerade die Helga Schmidt gewählt worden, dass sie diese Organisation anführt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Eine Organisation, die sich für Sicherheit engagiert. Wir kennen aus dem Bereich der UNO den Weltsicherheitsrat. Wir kennen, ich glaube, ich habe René eben gesehen, den großen, die wunderbare Welt der Versicherungen. Oft fragen wir, wenn wir Geräte kaufen, gibt es denn auch Garantie? Haben Sie eine Garantie für mich? Wie lange gewährt diese Garantie? Was umfasst diese Garantie? Wenn wir Geräte kaufen, dann kaufen wir uns noch eine Garantie dazu, um sicher zu sein, dass wir ohne finanziellen Schaden zumindest herausgehen aus der ganzen Geschichte. Und die Älteren unter uns kennen noch Norbert Blüm. Und der ist bekannt geworden mit einem Satz, die Rente ist sicher. Ja? Das heißt also, Sicherheit ist etwas, was tatsächlich in unserem Leben eine große Rolle spielt. Wo wir nachstreben, was wir gerne haben, was wir brauchen sogar. Gelegentlich geht uns dieses Gefühl verloren. Also stellt sich ja die Frage, wie erlangen wir Sicherheit? Wie gewinnen wir Sicherheit? Wie kann man Sicherheit gewinnen? Manche verbinden das Gefühl von Sicherheit, ob es dann tatsächliche Sicherheit ist, das ist die zweite Frage, aber das Gefühl mindestens von Sicherheit mit einem bestimmten Ort. Dass ich jetzt zu Hause sitzen kann, auf meinem sicheren Sofa beispielsweise. Das vermittelt auch ein Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, wenn ich die Tür abschließen kann, wenn ich in meiner Wohnung bin. Manche verbinden Sicherheit mit bestimmten Menschen. Wenn der oder diejenige da ist, dann ist alles gut, dann bin ich safe. Wenn die nicht da sind, dann werde ich unsicher. Manche verbinden Sicherheit auch mit bestimmten Gewohnheiten, mit bestimmten planmäßigen Abläufen. Dass ich also immer wieder die gleichen Dinge tue, das gibt mir eine Sicherheit, eine Routine. Ja, das brauchen wir an vielen Stellen. Also beim Autofahren beispielsweise ist Routine eine super Sache. Ja, wenn man nicht routinemäßig zu schnell fährt beispielsweise. Aber wenn man sich an die Verkehrsregeln hält und eine Routine hat im Fahren, dann macht einem das Autofahren keine Angst mehr. Wir kennen das auch aus Gottesdienst. Dass uns bestimmte Gewohnheiten, bestimmte Rituale, bestimmte Routinen Sicherheit vermitteln.
Ah, jetzt kommt noch ein Lied zum Ende und dann ist Feierabend. Ja, da weiß ich sicher, gleich ist Schicht, ne? Beispielsweise.
Und wenn was anderes passiert, was Ungewohntes passiert, dann bin ich verunsichert. Was geht jetzt hier ab? Was passiert gerade hier? Naja, und diese Frage der Sicherheit, das war für mich so eine Frage Stall und Weide. Ja, diese beiden Punkte, wenn ich die mal rausgreife, Stall und Weide auf der anderen Seite. Ich nenne den Stall mal die Drinnenwelt und die Weide, das ist mal die Draußenwelt. Ja? Und das ist die Frage, sind das Antipoden, sind das Gegensätze, die ich da habe, diese Drinnenwelt, diese Stallwelt auf der einen Seite? Ich könnte auch sagen, so meine christliche Bubble, in der ich mich bewege, gibt die mir Sicherheit? Und auf der anderen Seite die Weide, das große Ganze, die Draußenwelt, also die weltliche Bubble, wenn wir es mal so nennen, sind das Gegensätze, sind das unterschiedliche Orte, an denen ich mehr oder weniger Sicherheit empfinde. Ich glaube, die Drinnenwelt, unsere Bubble, in der wir uns gerne bewegen, oder schon mal, die ist mindestens genauso gefährdet wie die Draußenwelt. Die Drinnenwelt ist, glaube ich, genauso gefährdet wie die Draußenwelt. Warum sage ich das? Weil in dem Bild, was dort in Johannes 10 bezeugt wird, was Jesus gesagt hat zu seinen Zuhörern, da gibt es auch die Stallgefahr. Da kam nämlich der Dieb rein. In der Draußenwelt, auf der Weide, da ist auch in dem Bild von dem Weidegrund, ist auch von der Gefahr die Rede, da ging es um den Wolf. Der Dieb ist vielleicht als solcher nicht unmittelbar und sofort zu erkennen. Der ist vielleicht so ein bisschen versteckter von der Gefahr her. Wenn ich einem Wolf begegnen würde oder einem Menschen, der ein Dieb ist, dann würde ich wahrscheinlich tendenziell vor dem Wolf eher wegrennen als vor dem anderen Menschen. Ja, weil ich sofort erkenne, instinktiv, Wolf, selbst beim Hund fängt das schon an, ab einer gewissen Größe, tritt bei mir ein Unsicherheitsgefühl schon auf. Das heißt, es ist sehr viel offensichtlicher, was wir da haben. Aber ob ich jetzt die Stallgefahr sehe, der Dieb, der tötet und schlachtet auf der einen Seite, oder die Weidegefahr sehe, der Wolf, der tötet, das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich scharf tot. In beiden Fällen Gefahr für das Schaf. Aber wir wollen ja positiv sprechen. Deshalb können wir den Satz auch umdrehen. Wenn die beiden Welten gleich gefährdet sind, dann kann man genauso gut sagen, dass die beiden Welten mindestens genauso sicher sind. Aber es kommt offensichtlich nicht darauf an, wo ich mich bewege. Das ist nicht der Punkt, der Sicherheit vermittelt. Sondern die Drinnenwelt ist mindestens genauso sicher wie die Draußenwelt. Warum? Es gibt einmal die Stall-Security und dann gibt es die Weide-Security. Und jetzt, alle, die im Kindergottesdienst waren, wissen, in 8 von 10 Fällen lautet die richtige Antwort Jesus. So ist es. Ja, aber in der Tat, also so ist es. Weil wer schützt den Stall vor illegitimen Eindringen, das ist die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich schütze das, was da drinnen ist. Und die Weide-Security, das ist der Hirte. Und da war dieser Mietling, ja, also dieser angestellte Hirte im Gegensatz zu dem Eigentümer der Herde, dass der sich ganz anders einsetzt für seine Schafe, sogar mit seinem eigenen Leben einsetzt für seine Schafe. Also die Weide-Security ist auch Jesus als Hirte. Er stellt uns also in diesen beiden Bildern mal sehr unterschiedlich dar. Und das Ergebnis in beiden Fällen ist, wenn die Security da ist, dann leben die Schafe. egal wo sie sich bewegen, ob in dem Stall oder auf der Weide. Darauf kommt es also in der Tat nicht an. Jesus trennt in diesem Sinne also nicht die beiden Welten voneinander, sondern er verbindet sie. Weil in dem Vers 9, da ist nachzulesen, da steht das: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Und, jetzt sollte man meinen, gut, gehst du so im Stall, Sack zu, fertig, Ende Gelände. Nein, der Satz geht weiter: und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt also, es ist nicht eine absolute Trennung im Sinne von, die Drinnenwelt hat mit der Draußenwelt nichts zu tun und umgekehrt, sondern es ist ein Durchgang da. Und ich glaube, es gibt Phasen in unserem Leben, wo wir mal mehr im Stall sind und mal mehr ein Bedürfnis haben, auf die Weide zu gehen und umgekehrt. Es gibt Phasen, in denen ich intensive Nähe brauche, deutliche Fingerzeige, glasklare Führung, stramme Ansagen. Gelegentlich brauche ich das. Es gibt aber auch Zeiten und Phasen, in denen ich laufen gelassen werde. Ich kenne mich jetzt in der Landwirtschaft nicht wirklich aus, aber ich meine zu wissen, dass ein Hirte dem Schaf nicht sagt: Schaf, komm mal her, hier, komm mal her, Schaf, da, dieses Grashalm, dein Grashalm, friss. Ich glaube, die Schafe gehen da ziemlich planlos vor und sagen: lecker, hab's, hier, lecker, hab's. Aber sie werden nicht so eng geführt. Und manchmal gibt es Situationen, da brauchen wir das, dass wir sehr viel enger geführt werden. Da wird es kritisch in unserem Leben, da wird es eng in unserem Leben. Und manchmal merken wir das noch nicht mal, dass ein Wolf um die Ecke kommt. Wir ahnen das noch nicht einmal. Mir ist das mal von einer ganzen Zeit so gegangen. Viele von euch wissen, dass ich ganz gerne auch segel. Wir waren in Italien und an der Amalfiküste. Und das ist eine wunderschöne Küste. Riesig aufragende Berge auf der einen Seite und so hoch, wie es auf der einen Seite hochgeht, geht es im Wasser auch runter. Und es ist an manchen Stellen ziemlich hackelig, um da festzumachen, um zu ankern. Und Amalfi ist also wirklich eine ganz, ganz wunderbare kleine Stadt. Hafenhandbuch gelesen, ich sag mal direkt übertragen, ne? Bibel gelesen, ja. Hafenhandbuch gelesen, bisschen hin und her gedreht. Ich glaube, ich verstehe das jetzt mal so. Und bin da so in diese Richtung gefahren und dann sah ich nur noch Boote. Boote, Boote, Boote und dahinter sah ich eine riesige, hohe, steile Felswand. Und ich dachte, wo ist denn hier der Festmacher? Wo kann man denn hier festmachen? Ich hatte das wirklich nicht gerallt. Ne? Aufs Navi geguckt, auf den Plotter geguckt, auf die Karte geguckt, auf das Hafenhandbuch. Ich habe es nicht gerallt. Und dann kam Führung. Nicht vom Himmel, sondern in einem Beiboot. Da kam der Hafenmeister. Und der war schneller an Bord, als ich gucken konnte. Der hat sein Boot festgemacht, der war derart geschmeidig, stand neben mir am Ruder und fragte, ob er übernehmen kann. In sehr freundlichen, so englisch-italienisch Gemisch und ich mit deutsch-englisch Gemisch habe das dann verstanden. Und was habe ich gemacht? Ich habe gerne. Ja? Und habe ihm die Führung überlassen in dem Moment. Da war eben nicht mehr Weite da, da war Führung angesagt. Und ich denke, das haben wir auch in unserem Leben, gelegentlich solche Phasen, wo es eng wird, wo es hackelig wird, wo wir Führung brauchen. Das sind aber nicht nur Phasen in unserem Leben, sondern auch Typ von Menschen, glaube ich. Der eine ist vielleicht etwas ängstlicher, etwas vorsichtiger, etwas defensiver. Der andere geht in seinem Leben eher voran, ist offensiver, vielleicht auch manchmal etwas wagemutiger. Das heißt, der eine braucht diese intensive Nähe, tendenziell in seinem Leben, und dem wird es unangenehm, wenn es zu frei läuft. Und der andere, der braucht diesen Freilauf, und dem wird es unangenehm, wenn es zu eng wird. Für beide ist der Hirte da. Bei zu starker Ausprägung kann das aber auch so ein bisschen krankhaft werden. Ja? Das kennt man so aus der Verhaltensforschung, aus der Psychologie, ne? Angst vor Weite. Das ist die sogenannte Platzangst. Da glaubt man häufig, die Platzangst, also wäre die Angst vor Enge, ist genau das Gegenteil. Ne? Die Agoraphobie, die Platzangst, also wenn Weite da ist, dann kriegen manche Leute die Krise, sie brauchen die Enge. Und umgekehrt, das Krankheitsbild gibt es auch, das kennen wir schon mal eher, die Klaustrophobie, die Angst vor Enge. Ja, also beides kann sich auch krankhaft ausprägen. Es muss nicht krankhaft sein, ja, aber wir haben Veranlagungen in unserem Leben und laufen unterschiedlich. Was hat das also mit uns zu tun? Vielleicht hast du dich an der einen oder anderen Stelle schon entdeckt und vielleicht das eine oder das andere für dich daraus mitgenommen. Was ich für mich, und vielleicht teilt ihr das ja mit mir, mir daraus entnehmen kann, ist, es kommt nicht darauf an, wo ich bin, sondern mit wem. Johannes 10, Vers 14 bis 15, also aus diesem Text, den wir eben gelesen haben: Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Eine Beziehung auf Wechselseitigkeit. Mit wem bin ich unterwegs? Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Diese enge Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hat, Dreieinigkeit, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese enge Gemeinschaft, die da ist, die hat er auch zu uns, die will er auch zu uns haben. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. So ist mein Jesus zu mir und zu dir. Es kommt auch nicht darauf an, wie ich mich fühle, sondern darauf, auf wen ich höre. Ein schönes Gefühl zu haben, ist eine feine Sache. Aber wenn es hackelig wird, wenn es eng wird, ich glaube, da hinten ist der Hafen, das kann schiefgehen. Und deshalb muss ich hören. Hören hat etwas zu tun auch mit Worten, mit verständlichen Worten. In Johannes 10, in diesem Kapitel 10, Vers 4, wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Es hat also auch etwas mit Kenntnis zu tun. Seine Stimme kennen. Drüben ist die Christuskirche. Und viele von uns waren da schon oft drin. Und ihr wisst, was da in diesem großen Rund, was da geschrieben ist, ne, aus der Bibel heraus, diesem Vers, viele von uns werden ihn kennen und wissen, spätestens jetzt, wenn ich sage, da steht in großen Lettern aus Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Liebe Stefanie Kloß, ich weiß nicht, ob du heute am Fernsehen sitzt. Wer nicht weiß, wer Stefanie Kloß ist, das ist die Sängerin von Silbermond. Es geht nicht um ein bisschen Sicherheit. Es geht nicht nur um ein Gefühl von Sicherheit, sondern um Gewissheiten, die wir haben dürfen. Und vielleicht ist der eine und der andere heute hier, vielleicht auch zu Hause, der diese Kenntnis noch gar nicht hat, der diese Beziehung noch gar nicht hat zu Gott. Wir laden dich herzlich ein, dass du diese Beziehung aufbaust, dass du Jesus zu dir ins Leben hineinlässt, dass du ihn kennenlernst. Und wenn du nicht weißt, wie man das anstellt, wie man diese Schritte tun kann, sind wir gerne bereit, dich dabei zu unterstützen. Und mancher, der Jesus schon kennt, ich lade dich ein, auch wenn es schwierig wird, auch wenn ich nicht alles sofort verstehe, was im Wort Gottes drinsteht, nicht überblättern, nicht weglesen, sondern sieh zu, dass es Substanz wird in deinem Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen sicheren Abend.